Vielen Dank, Evi. Manchmal sprechen einen Leute einfach unversehens an. Das ist gut. Er darf sich herausfordern lassen. Herausfordernd ist auch der Text, den ich für heute rausgesucht habe. Ja, ich muss das nach oben tun. Ne? Ja. Ja, das ist gut. Nürnberg fährt das Teil immer so hoch und runter, es ist noch viel irritierender. Ich lese es kurz vor. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Der aber zu seinem Bruder sagt, Raka, Narr, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Diese Bibelstelle habe ich das erste Mal kennengelernt im Konfirmandenunterricht. Also schon ein bisschen her, 18 Jahre oder so, ich habe mal nachgerechnet. Und damals haben wir diese Bibelstelle kennengelernt im Zusammenhang, wie man zum Abendmahl geht und wie eher nicht. Unwürdig zum Abendmahl gehen. In diesem Zusammenhang kam der Vers, wenn aber dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe liegen und geh und versöhn dich mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe da. Und hier geht es erstmal um Opfergaben und dann ist die Frage, wieso redet Jesus hier im Neuen Testament davon, bald darauf geht er ans Kreuz und wir bringen heute keine Opfer mehr da? Oder doch? Ganz interessant ist diese Verknüpfung im Abendmahl, weil das Abendmahl, es ist eigentlich genau der Punkt, wo Jesus sagt, ich setze mich für euch als Opfer ein. Ich bin derjenige, der ans Kreuz geht, mich dahin nagelt, nageln lässt, ein Versöhnungsopfer darbringt. Und deswegen ist diese Verbindung auch sehr legitim und eigentlich auch sehr gut. Wenn aber dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dein Opfer liegen. Steh auf und geh und versöhn dich. Ja, ich muss ehrlich sagen, 18 Jahre, ich habe es nie erlebt, dass vorm Abend mal jemand aufgestanden ist, hinter zur Tür und ausgegangen ist. Kein einziges Mal. Es mag sein, dass ich es nicht gesehen habe, aber ich habe mir überlegt, woran könnte es liegen? Woran könnte es liegen? Hängt es daran, dass wir unseren Glauben vielleicht abstrakt denken? Vielleicht singen wir auch unsere Lieder so. Herr, wir stehen vor dir, wir heben unsere Hände. Machen wir meistens auch mit einer ordentlichen LKG. Denken wir wirklich so über Glauben? Bei den Liedern ist das nicht schlimm, wenn jemand einfach da sitzt. Aber wenn der Glaube keine Auswirkung im Leben hat, dann wäre es echt traurig. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir zuhören und mitmachen und es fühlt sich gut an und wir stimmen dem prinzipiell zu. Also generell finde ich das wahnsinnig gut, wenn ich dem anderen verzeihe. Und ich möchte sogar, dass das in Ordnung kommt, meine Beziehung. Nur, wie mache ich das überhaupt? Das ist sicher keine schöne Situation, wenn ich plötzlich auf jemanden zugehen muss, mit dem ich mich eigentlich verfeindet habe. Die Fragen sind nicht als Vorwurf gemeint. Es sind eher Fragen, die ich mich auch an mich selber gestellt habe. Hängt es vielleicht auch daran, dass es alle um mich herum erledigt haben und nur ich irgendwie hinterherhänge? Alle anderen haben das in Ordnung gebracht und ich sitze gerade in der Bank vorm Abendmahl und überlege mir, wie das bei mir ausschaut. Oder hängt es daran, dass ich von lauter frommen Menschen umgeben bin, die wahnsinnig zuverlässig ihre To-Do-Listen führen und die sich das schon mal notieren im Kopf und sagen, gleich nach dem Gottesdienst, und die machen das in hundertprozentiger Zuverlässigkeit. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich schon so abgestumpft bin. Dass ich dieses fromme Ritual äußerlich irgendwie abspule, aber innerlich habe ich schon lange abgeschalten. Vielleicht beschäftigt mich am Sonntag mehr das Mittag- oder das Abendessen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, dass nicht ständig Leute aufstehen, vorm Abendmahl rausgehen und Sachen in Ordnung bringen. Und ich weiß auch nicht so genau, wieso ich es nicht manchmal getan habe. Manchmal nicht getan habe. Versöhnung. Versöhnung ist ein persönliches Thema. Am letzten Montag in der Mitgliederversammlung war das ein sehr einprägsamer Satz für mich. Das kann keiner für dich machen. Nicht ein Leitungsteam, nicht ein Prediger, nicht ein Freund, nicht eine Freundin. Versöhnung betrifft mich. Und Versöhnung ist eigentlich was total Anstrengendes, wo man immer irgendwie lieber aus dem Weg gehen müsste. Zumindest emotional hat man den Eindruck, glaube ich. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum kommt es eigentlich immer so weit? Warum kommt es immer so weit, dass wir Versöhnung brauchen? Es wäre ja viel praktischer, wenn das wahnsinnig harmonisch in unseren Gemeinden, in unserem Leben, in unserer Familie ablaufen würde. Ist nun irgendwie nicht so. Ich habe am 4. Januar eine Bibellese aufgeschlagen vom Dr. Martinus Lutherus, den man dieses Jahr ganz oft benutzen darf. Und er hat eine tolle Art zu schreiben. Und deswegen wollte ich euch das miterleben lassen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Wenn uns Gott die drei ersten Bitten erhört, seinen Namen in uns heiligt, so setzt er in uns sein Reich und gießt seine Gnade in uns, die uns fromm zu machen anhebt. Dieselbe Gnade hebt bald an, Gottes Willen zu tun, als dann findet sie einen widerspenstigen Adam. So schreit sie denn zu Gott die Gnade im Herzen, wieder denselben Adam und spricht, dein Wille geschehe, denn der Mensch findet sich mit sich selbst schwer beladen. Wenn dann Gott das Geschrei hört, so will er seiner lieben Gnade zu Hilfe kommen und sein angefangenes Reich mehren und legt sich mit Ernst und Gewalt an den Hauptschalk, den alten Adam. Fügt ihm alles Unglück zu, bricht ihm alle seine Vorhaben, blendet und schändet ihn ringsum. Das geschieht, wenn er uns allerlei Leiden und Widerwärtigkeit zusendet und dazu müssen dienen. Böse Zungen, böse, untreue Menschen und wo die Menschen nicht genug sind, auch die Teufel, auf das ja unser Wille erwirkt würde, mit allen seinen bösen Neigungen und der Wille Gottes also geschehe, dass die Gnade das Reich besitze und nur Gottes Lob und Ehre dableibe. Als ich es gelesen habe, musste ich spontan lachen. Ich mir gedacht habe, er traut sich einfach immer schön was zu sagen, was eigentlich wir vielleicht gar nicht so ausdrücken würden. Wir fragen oft die Frage, wieso ist das alles so schwer? Wieso sind die Leute um mich herum nicht einfacher? Und ich finde, Luther hat eine tolle Erklärung. Alles wird uns zum Besten dienen. Und so ist es vielleicht auch mit dem Thema Streit und Versöhnung. Ein Problem hat die Versöhnung. Ein großes Problem. Ich kann alles über Versöhnung wissen und es bringt mir null und nichts. Wir haben vor einiger Zeit in Tabor einen Kongress gehabt, BEG-Tagung hat das Ding geheißen. Und bei einem Vortrag war eine deutliche Botschaft dabei. Die hat geheißen, Schwarzbrotabende in eurer Gemeinde bringen wahrscheinlich gar nicht viel. Was ihr wirklich schaffen müsst, ist, dass die Leute jünger werden und sich verändern und es umsetzen. Dass wir gute Angewohnheiten erlangen. Dass wir wachsen im Glauben und das schaffen wir nicht vom Kopf her. Und so ist es mit der Vergebung. Vergebung kann ich durch Denken, durch Vergebung kann ich studieren und nichts erübrigt den Akt, dass ich zum anderen hingehe und die Sache in Ordnung bringe. Ich löse Probleme lieber mit dem Verstand. Aber beim Thema Vergebung bringt es mich keinen Schritt weiter, im Gegenteil, manchmal eher noch weiter in die Mühle. Meine Frage ist heute, die mich wahnsinnig beschäftigt hat, wie ist Vergebung eigentlich überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass zwischen uns endlich aufgeräumt ist? Weil zu wissen, es soll, und die Tatsache, dass man jetzt wirklich weiß, es ist in Ordnung, das ist oft ein langer, langer Weg. Und es ist wichtig, ein paar Sachen über die Vergebung vorher zu wissen. Vergebung ist grenzenlos. Vergebung ist radikal. In der Bergpredigt haben wir gerade gehört, dass man die Sachen in Ordnung bringen soll. Dass es mit Töten gleichgesetzt wird. Und Jesus geht noch weiter, er sagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Es gab auch noch so einen aufmüpfigen Jünger, der hat später nochmal nachgefragt und hat Jesus gefragt, wie oft soll ich denn vergeben? Reicht 7-mal? Und es gibt bestimmt jemanden in diesem Raum, der weiß, was Jesus geantwortet hat und das sagen kann. 7 mal 70 mal. Zu Deutsch, du wirst nie fertig. Vergebung und Gnade ist absolut. Vergebung ist radikal. Bei Jesus ist Gnade auch Vergebung auch absolut. Sorry, dass ich gerade immer Gnade im Kopf habe. Ich weiß nicht wieso. Passiert manchmal. Vergebung ist absolut. Psalm 103: Sofern der Osten ist vom Westen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünde will ich nicht gedenken. Vergebung. Vergebung ist keine Option. Nichts, was ich irgendwann abschließen kann, abbuchen kann, fertig bin. Das hat sich der Petrus gewünscht und ich glaube, man kann ihn gut verstehen. Das Thema wäre schön, wenn man abhaken könnte. Nicht nur das, das Thema ist hochbrisant. Im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Genau so, wie ich dem anderen vergebe, so vergib mir, bitte Gott. Vergebung ist nichts, was ich mache, wenn ich alles andere erledigt habe. Vergebung ist das, was ich mache, damit alles andere in Ordnung kommt. Und dann ist Vergebung absolut. Vergebung heißt, es ist weg. Es ist vergessen. Wenn ich Gott meine Sünde einmal gebracht habe, dann ist sie weg. Da kann mein Gewissen noch 10-mal kommen. Gott hat es schon lang vergessen. Vergebung ist eigentlich was Wunderschönes. Und Vergebung ist unersetzlich. Im Vaterunser haben wir es gerade gehört, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus setzt auch hier noch eins drauf. Er sagt, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie viele Millionen Menschen jeden Sonntag unvergeben aus der Kirche gehen? Jesus setzt Vergebung voraus. Aber was muss überhaupt passieren, damit so eine Vergebung überhaupt stattfinden kann? Was für Schritte sind nötig? Wie schaut es überhaupt praktisch aus? Das Erste, Vergebung braucht immer Buße. Vergebung braucht Umkehr, ein Umdenken, Metanoia, ändern und denken. Jesus fängt seine Predigt an mit, tut Buße, denn das Himmelreich. Johannes der Täufer beginnt seine Predigt mit, tut Buße. Petrus am Pfingsten beginnt seine Predigt mit, tut Buße. Tut Buße. Denkt um. Mir ist es mal ganz real passiert. Und ich war nicht derjenige, der erst umgedacht hat, muss ich zugeben. Ich war in der Realschule, 8. Klasse war es. Und es ist ein Alter, wo man sich immer mal wieder aneinander gerät. Und es gab einen Schulkameraden, mit dem habe ich mich richtig gezofft. Ich habe keine Ahnung mehr, wieso. Aber wir sind brutalst aneinander geraten. Und es hat sich über Tage hingezogen und hat zwischendrin eskaliert, sodass wir uns auch einmal aneinander tätlich geraten sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es echt unangenehm ist, wenn der Kopf zwischen Wand und Büchertasche gerät. Und eines Tages ist dieser Schulkamerad zu mir gekommen und hat gesagt, Fuchs, wir hören jetzt auf. Wir vertragen uns jetzt wieder, das ist so völlig geschmarrig. Und er hat mir was wahnsinnig Cooles demonstriert. Er hat einmal umgedacht. Er hat gesagt, zwischen uns muss das nicht so sein. Das passt überhaupt nicht zu uns. Da machen wir mal einfach auf. Es war eine sehr einfache Variante. Eine sehr befreiende Variante. Wir sind ab da immer gut miteinander auskommen. Weil einer mal umgedacht hat. Weil einer gesagt hat, so machen wir nicht mehr weiter. so mache ich nicht mehr weiter. Und ist auf den anderen zugegangen. Dieser Klassenkamerad von mir, ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Ich weiß nicht, wie sehr er geglaubt hat oder nicht. Aber ich bin ihm bis heute dankbar. Also, Buße. Umdenken ist es eine radikale Voraussetzung. Ohne das werde ich nie auf jemanden zugehen. Und dann brauche ich die Bereitschaft zu vergeben. Auf jemanden zuzugehen und sagen, ich biete es dir an. Ich kann niemanden dazu zwingen, mit mir ins Reine zu kommen. Ich kann niemanden dazu zwingen, sich selbst zu verändern. Jesus erzählt den Jüngern ein Gleichnis und er erzählt ihnen von einem König, der wahnsinnig viele Knechte sicher hatte. Und einer dieser Knechte hatte sich über Hals und Kopf verschuldet. Und er kommt zu ihm und der König fordert ein. Und er sagt ihm, ich kann nicht zahlen. Ich kann dir nichts mehr bieten. Ich habe nichts mehr. Der König sagt, doch, du hast noch deine Familie und du hast noch dein Leben. Also ins Gefängnis mit dir. Und dieser Knecht, der fällt auf die Knie und er bittet inbrünstig um Gnade. Und der König vergibt ihm. Einfach so. Und ich denke, viele wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Knecht geht zur Tür raus, sieht jemanden, der ihm was schuldet, der packt ihn am Kragen und schleift ihn vor Gericht. Der König lässt ihn dann in den Kerker werfen und er muss voll bezahlen. Er hatte keine Bereitschaft, selber weiter zu vergeben. Er hat alles geschenkt bekommen und konnte nicht weitergeben. Die Bereitschaft zur Vergebung, auf jemanden zuzugehen und ihm die Schuld zu erlassen, ist genauso unerlässlich wie das Umdenken. Wir sind herausgefordert, diesen ersten Schritt zu tun. In der Bibel gibt es eine ganze Anleitung dazu, wie man das so machen könnte. Matthäus 18 beschäftigt sich weiter damit. Du und ich, wir sind von Jesus herausgefordert, den ersten Schritt zu machen. Und da steht, sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Das kriegt man meistens auch noch hin, demjenigen zu sagen, euch, da passt was nicht. Manchmal aber auch nicht. Manchmal gehe ich lieber zu demjenigen, bei dem ich ein bisschen rummofern kann. Oder ich fresse das Ganze in mich rein. Der erste Schritt ist, geh hin. Versuch sie in Ordnung zu bringen. Angenommen, es funktioniert nicht. Hört er nicht auf dich, so nimm einen oder zwei zu dir, damit jene Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Jetzt wird es richtig spannend. Ist alles immer noch im Geheimen. Da weiß noch nicht die ganze Gemeinde davon, denen hat er noch nichts erzählt. Er hat sich zwei oder drei geholt und geht mit ihnen zu ihm hin. Und die sind als Zeugen dabei, um zu bestätigen. Das kann natürlich schieflaufen. Weil manchmal stellen die fest, dass die Schuld beim Falschen liegt. Und dann könnte man das auch nochmal klein klären. Aber selbst dann kann es immer noch sein, dass der andere nicht hört. Und das ist auch, hört er nicht auf dich, so sage ich es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Und wie sollen wir mit den Heiden und Zöllnern umgehen? Wie hat das Jesus gemacht? Es gibt die Situation, dass alles nichts bringt. Aber man hat alles getan. Man hat alles getan, um es in Ordnung zu bringen. Und das ist entscheidend. Ich habe es abgegeben, ich schleife es nicht mehr mit mir rum. Es wird nicht mehr zum Werkzeug in meinem Leben. Und ich finde es faszinierend, wenn ich an die LKG-Stein denke. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, kamen ein paar Sachen. Da habe ich mir gedacht, das ist ziemlich krass, wenn du bei so einem Thema über Vergebung reden musst. Wenn du bei Mord und Missbrauch über Vergebung reden musst. Und ich bin froh, dass uns das nicht als Gemeinde betrifft. Ich habe in letzter Zeit oft den Eindruck, dass wir im letzten Jahr große Wege gegangen sind, um verhältnismäßig kleine Schritte zu machen. Und ich meine das nicht, um irgendwas runterzuspielen. Keines von den Problemen, das hier ist, ist unbedeutender, weil es nicht mit Mord und Totschlag zu tun hat. Ich habe den Eindruck, dass wir große Wege gehen, um kleine Schritte zu gehen, weil uns bewusst geworden ist, wie wichtig diese kleinen Schritte sind. Und wie großen Schaden diese kleinen Dinge anrichten können. Es gibt Menschen und vielleicht auch Gemeinden, die dieses Feingefühl nicht haben und viele Probleme nicht angehen. Und deswegen finde ich es toll, dass wir uns diese langen Wege auf uns genommen haben und dass wir die weiter auf uns nehmen wollen. Weil ich glaube, dass sie nötig sind. Nicht, weil die Verletzungen vielleicht im Einzelnen so groß sind, sondern weil der Schaden, den sie verursachen, wahnsinnig groß ist. Ich habe mir noch einen zur Hilfe genommen aus der Bibel. Je länger ich ihn lese, desto mehr schätze ich ihn, auch wenn ihn einer mal als Bohnenstroh beschimpft hat. Der gute Jakobus. Und Jakobus beginnt seinen Brief und schreibt der Gemeinde: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schält, so wird es ihm gegeben werden. Wahrnehmen, ansprechen, ausräumen, nicht unter den Teppich kehren, nicht kleinreden, nicht hintenrum reden, nicht schwelen lassen, das sind keine schönen Sachen. Das ist anstrengend. Und es sind Begriffe gefallen, schmerzhaft, hart, schwierig. All die habe ich im letzten Jahr gehört. Und leider habe ich manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die es am besten wissen müssten, sich am schwersten damit tun. Bei uns im Wald ist es mal passiert, dass wir eine Bundeswehrübung hatten. Und die Bundeswehr sind vorbeigekommen und die Bundeswehr haben eine wichtige Botschaft gelernt in ihrer Ausbildung. Die war, wenn du Feuer mit Wasser löscht, raucht es und der Feind kann den Rauch erkennen. Prinzipiell alles richtig. Was die Bundeswehrler in dieser Ausbildung offensichtlich nicht gelernt haben, ist, auf Moorboden ist Feuerlöschen nur mit Sand echt gefährlich. Haben sie nicht gelernt, zumindest offensichtlich nicht. Denn als wir am Tag drauf an dem Platz vorbeikamen, wo sie kampiert hatten, kam das Feuer unter dem Sand zeitlich wieder raus. Vergebung, die nicht stattfindet, ist wie so ein Schwelbrand. Die kommt irgendwann wieder. Und es ist vielleicht zwischenzeitlich nicht anstrengend, nicht schmerzhaft, nicht schwierig. Aber es kommt. Ich möchte Mut machen, dass wir wahrnehmen, dass wir ansprechen, dass wir aufräumen. Dass wir gerade da anfangen, wo es uns manchmal am schwersten fällt. Ich bin einer davon. Ich hatte vor einiger Zeit eine Situation, wo mir sehr übel mitgespielt wurde, hatte ich den Eindruck. Und in der ersten Instanz habe ich mich recht toll verhalten, zumindest haben mir das Leute gesagt. Ich habe nicht über die Situation nach außen geredet, die Klappe gehalten und habe das ertragen, hatte sicher auch die Intention, das irgendwann noch anzusprechen, in Ordnung zu bringen. Aber irgendwann hat sich das in mir verändert und ich hatte das Gefühl, jetzt muss es trotzdem raus. Und dann habe ich angefangen zu reden. Und ich fand den Eindruck, ich habe ganz viel von dem kaputt gemacht, was ich eigentlich vorher Gott an Ehre gebracht habe. Ich glaube, dass wir als Christen manchmal Gerechtigkeit lieben und das ist wahnsinnig gut und manchmal unsere Gerechtigkeit lieben und das ist sehr gefährlich. Wir haben alle gesündigt, steht in Römer 3. Keiner von uns kann sich über den anderen erheben, keiner kann sich anmaßen, dass nur der andere schuld ist. Wir alle sind Sünder. Und wir alle stehen irgendwann vor einem gerechten Gott. Ich wünsche mir, dass wir weiter den Mut fassen. Dass wir dann, wenn es schwierig, wenn es peinlich ist, wenn es schmerzhaft ist, nicht aufhören. Jesus hat uns da ziemlich viel vorgemacht. Er hat sich auch nicht danach gefühlt, dass er ans Kreuz gegangen ist, um Vergebung zu holen. Und trotzdem hat er es getan. Ich glaube, dass eine anstrengende, eine schmerzhafte und eine schwierige Gemeinde ist, nicht das Schlimmste ist, was wir haben können. Ich glaube, dass Gott wahnsinnig viel damit vorhat. Und deswegen mag ich so, dass Jakobus schreibt, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Ich würde mir wünschen, dass wir den Mut haben, wenn wir vom Abendmahl merken, dass etwas zwischen uns und unserem Nächsten steht, dass wir aufstehen, dass wir es in Ordnung bringen, dass wir alles stehen und liegen lassen. Nächste Woche wird Abendmahl gefeiert hier. Ich habe mir gedacht, das ist eine Schonzeit. Man muss vielleicht nicht im Gottesdienst aufstehen. Man kann es vielleicht die Woche gleich angreifen. Und ich würde Mut dazu machen. Auch wenn es anstrengend und schmerzhaft ist, die Sachen anzugehen, umzudenken und auszuräumen. Amen.